Vielen Dank für die guten, passenden Lieder. Mir ist auch immer noch das Fasi-Lied im Ohr irgendwie. Was muss das für ein Lobgesang sein, einmal im Himmel? Menschen aller Nationen, aller Völker vor seinem Thron. Herrlich wird das. Ich freue mich drauf. Wer ist das? Diese Frage haben sich sicher schon viele von uns gestellt, wenn sie eine andere Person näher kennenlernen wollten. Aber was macht eine Person aus? Wir schauen zunächst meistens erstmal auf das Äußere, dann können wir später ein Gesicht mit einem Namen verbinden. Ich zeige euch jetzt drei Bilder von Personen und bin mal gespannt, ob ihr sie alle kennt. Anna Fenninger, wie heißt sie jetzt? Richtig, Anna Veit. Wer ist das? Martin Luther. Und wer ist das? Nicht bekannt. Das ist Alexander Schütz, einer der besten Geigenbauer der Welt aus Urfa bei Linz, hat schon viele Auszeichnungen bekommen. Dieser Mann heißt genauso wie ich, aber er ist doch eine ganz andere Person. Die Frage, wer ist das, ist eigentlich die Frage nach der Identität, nach der Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit, die ist mehr als das äußere Erscheinungsbild oder der Name. Wir wollen heute die Hauptperson der Bibel kennenlernen, näher kennenlernen, Jesus Christus. Wir wollen heute die Frage stellen, wer ist das? Wer ist Jesus? Und ich lese uns dazu den Bibeltext aus Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Markus 4, 35 bis 41. Da heißt es, und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. In unserem Text können wir zwei wichtige Antworten auf die Frage, wer ist Jesus, finden. Erstens, Jesus ist der, der da ist. Jesus ist der, der da ist. Und zweitens, Jesus ist der, der die Macht hat. Erstens, Jesus ist der, der da ist. Nach einem anstrengenden Tag machte Jesus den Vorschlag, mit den Jüngern, mit dem Boot ans andere Ufer zu fahren. Jesus hatte vielen Menschen vom Reich Gottes gepredigt und er lehrte sie in Gleichnissen, also mit Geschichten, mit Bildern, Vergleichen. Und es waren sehr viele Menschen gewesen, sodass Jesus sich ins Boot gesetzt oder gestellt hatte, sodass die Menschen ihn besser verstehen konnten. Doch jetzt war es Abend geworden, Zeit, um ein wenig auszuruhen. Die Menschen wurden nach Hause geschickt. Jesus blieb im Boot und die Jünger begannen mit der Überfahrt. Ein Boot sah ungefähr damals so aus, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, in 90er oder sogar 80er Jahren schon wurde ein Boot gefunden am Meeresgrund des Sees Genezareth, das heißt der Wasserspiegel ist abgesenkt, hatte sich abgesenkt und da hat man das ausgegraben. Man kann das dort in einem Museum auch begutachten und sie haben so ein bisschen zurückverfolgt und konstruiert. Es hatte auf jeden Fall Platz genug, dieses Fischerboot, für Jesus und seine 12 Jünger. Die Überfahrt erfolgte von Kapernaum, wahrscheinlich an die Ostseite des Sees Genezareth, manche meinen auch an die Südseite. Von Kapernaum an die Ostseite sind es etwa 9 Kilometer und auch andere Boote waren mit dabei. Sie waren mitten auf dem See, als plötzlich ein heftiger Sturmwind kam, ein richtiger Windwirbel kam, Wirbelwind. Der See wurde aufgewühlt, die Wellen wurden immer höher, das Boot wurde immer voller mit Wasser. Der See Genezareth liegt ungefähr 208 Meter unter dem Meeresspiegel und zu drei Seiten steigen die Berge, in Österreich wird man darüber lachen, die Hügel bis zu 300 Meter an und von diesen Hügelhängen, Berghängen, gibt es immer wieder heftige Fallwinde, die mit großer Geschwindigkeit auf den See herabfallen und innerhalb kürzester Zeit das Wasser aufwirbeln. Manche sprechen sogar davon, dass das Wasser zum Kochen gebracht wird. Jesus und die Jünger waren also mitten auf dem See, im Boot, im Sturm. Jesus war von der langen Tätigkeit müde, er lag im Heck des Bootes und schlief. Wir sehen hier die Menschlichkeit Jesu. Er brauchte Ruhe. Die Jünger weckten ihn auf und fragten ihn, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass wir umkommen? Damit machten die Jünger das einzig Richtige. Sie gingen an die richtige Adresse, zu Jesus, der helfen konnte und immer noch helfen kann. Auch wir dürfen Gott unsere Not klagen, wir dürfen unsere Angst herausschreien. Aber Gott anklagen steht uns nicht zu. Jesus ist da mitten in den Stürmen unseres Lebens. Er sieht unsere Not, er weiß ganz genau, wie es uns geht. Er kennt uns durch und durch. Er weiß genau, was wir brauchen und er weiß genau, was das Beste für jeden Einzelnen von uns ist. Ihr Lieben, ich weiß nicht, welche Stürme des Lebens ihr schon durchlebt habt und ob ihr vielleicht gerade in so einem Sturm des Lebens drinsteht. Ich weiß nicht, welche Sorgen ihr habt, in welchen Nöten ihr seid, ob es da jetzt gerade sowas gibt. Aber ich weiß, Jesus, der hat diesen Einblick. Er kennt dich und mich durch und durch. Es ist kein Zufall, dass wir heute hier sind. Jeder von uns ist heute hier nicht aus dem Grund Zufall, sondern weil Gottes Gnade groß ist. Es ist Gottes Gnade, dass wir hier sind, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir mit ihm leben dürfen, ihn Tag für Tag auch in seinem Wort, durch die Geschwister, durch seinen Geist mehr kennenlernen dürfen. Ihr Lieben, das ist alles kein Zufall. Genauso wie es damals gar kein Zufall war, dass die Jünger in diesen Sturm geraten sind. Sie sollten erkennen, wer Jesus wirklich ist. Sie sollten lernen, ihm mehr und mehr, Stück für Stück zu vertrauen. Und ich glaube, dass auch wir Jesus tiefer kennenlernen in den schweren Zeiten unseres Lebens. Wer ist Jesus? Jesus ist der, der da ist. Er ist der allgegenwärtige Gott. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das kann nur der allgegenwärtige Gott sagen. Er ist kein ferner, kein unpersönlicher Gott. Er ist kein Gott, dem unsere Not egal ist, der nicht mitfühlen könnte mit uns. Und das lesen wir ganz deutlich im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit uns, mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus kann wirklich mitfühlen. Denn er ist aus Liebe zu uns, diesem furchtbaren, diesen qualvollen Tod am Kreuz gestorben. Er ist der, der da war damals und er ist der, der auch heute da ist. In Hebräer 13, Vers 8 steht der wunderbare Vers, Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Er ist der, der damals da war, bei den Jüngern im Boot, mitten im Sturm, in ihrer Not. wie der berühmte Maler Rembrandt das in dem Bild festgehalten hat. Christus auf dem See Genezareth. Ist es die Szene gerade, wo Jesus geweckt wurde? Jesus ist gerade geweckt worden. Der Sturm tobt noch, aber er ist da. Jesus ist der, der damals vor 2000 Jahren auf dieser Erde war. Er war da, weil er Gottes Auftrag erfüllt hat. Er war da wegen deiner und wegen meiner Sünde, um die Sünde wegzunehmen. Dafür lebte und wirkte er auf dieser Erde. Dafür starb er den schmachvollen Tod am Kreuz. Doch er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Am dritten Tag hat er für alle sichtbar, die Jünger zumindest, den Tod besiegt. Er ist nicht im Grab geblieben. Ihr Lieben, wir glauben nicht an einen toten Gott. Unser Gott lebt. Und darum ist er auch der, der heute da ist, weil er lebt. In deinem Alltag, in deiner Not, in deinen Ängsten. Er lädt uns ein, mit unserer Not, mit allem, was uns belastet, zu ihm zu kommen, es abzugeben. Jesus ist der, der da ist. Zweitens, Jesus ist der, der die Macht hat. Und das ist ganz entscheidend. Es hätte ja nicht viel geholfen, wenn er da gewesen wäre, aber keine Macht gehabt hätte. Dann hätte er vielleicht die Jünger angespornt. So Jünger, Leute, ihr schafft das schon. Mehr rudern, mehr Wasser aus dem Boot schöpfen. Wir schaffen das schon irgendwie. So nach dem Motto, das ja allseits beliebt ist, yes we can. Ja, wir packen das. Nein, bei ihm gilt das Motto, yes he can. Er kann. Nicht wir können uns mit unserer Kraft aus der Not befreien. Er kann, er allein. Und Jesus wachte sofort auf, er stand auf und er bedrohte Wind und Wellen. Er sprach zu dem Meer wie zu einem Hund. Schweig, verstumme. Und sofort legte sich der Wind, es entstand eine große Stille. Wir sehen hier seine göttliche Vollmacht, göttliche Autorität. Beim Schlafen haben wir Jesu Menschlichkeit gesehen. Hier sehen wir seine Göttlichkeit. Jesus ist der, der die Macht hat. Er hat sogar die Macht über die Naturgewalten, über Wind und Meer. Und diese Macht über das Meer, die wurde schon im Alten Testament beschrieben und es war ganz klar, diese Macht, die kann nur Gott selber haben. Da heißt es im Psalm 89, Verse 9 und 10, Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer. Du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. Wenn Jesus dem aufbrausenden Meer und dem Sturm befahl, dann wird klar, er ist der allmächtige Gott. Er hat göttliche Macht. Jesus ist der, der die Macht hat. Er ist der, der damals die Macht hatte und er hat heute noch genau dieselbe Macht. Er allein kann die Stürme unseres Lebens zum Schweigen bringen. Er allein kann unser Herz zur Ruhe bringen. Er allein kann uns echten Frieden mit Gott schenken. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Ihr Lieben, unser Herz kann Ruhe finden bei Gott durch Jesus. Und das lesen wir auch in Römer Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jeder, der sein Leben diesem Herrn, diesem Jesus anvertraut, jeder, der mit ihm lebt, der bekommt diesen Frieden. Einen Frieden, den niemand sonst auf dieser Welt bieten kann. Einen Frieden, den nur er schenken kann. Als im Jahr 1984 mein Vater im Sterben lag, da war menschlich gesehen nichts mehr zu machen. Es gab keine Hoffnung mehr. Und er hatte eine Operation am Rücken vornehmen lassen, zwei Bandscheiben entfernen lassen. Und damals hat man es noch so gemacht, dass sie dann einfach rausgenommen wurden. Heute geht man, glaube ich, grundsätzlich anders vor, aber egal. Er hatte menschlich sich gut abgesichert, er war nicht gläubig. Meine Mutter hatte 9 Jahre für ihn gebetet. Und er hat sich menschlich abgesichert, einen guten Operateur, der schon prominent auch operiert hat. Und war hingegangen, meine Mutter hat ihm eine Bibel mitgegeben, gegen seinen Willen, in den Koffer rein. Und Es war alles gut gelaufen. Er sollte noch eine Nacht zur Beobachtung bleiben. Und dann hat er in der Nacht eine Lungenembolie bekommen und kurze Zeit später noch eine zweite Lungenembolie. Er hatte heftigste Schmerzen, er hat viel Blut verloren. Sein Leben ging zu Ende und er sah plötzlich, ohne dass er das irgendwie gewollt hätte oder so, die Sünden seiner Vergangenheit, wie so ein Kinofilm vor seinem Auge ablaufen. Also Dinge, die schon längst eigentlich vergessen waren, unter den Teppich gekehrt waren. Und es gab dann eine gläubige Krankenschwester, die hat ihm aus der Bibel vorgelesen und über Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, ist er dann zum Glauben gekommen und hat gewusst, ich muss vor meinen Schöpfer treten, hat sein Leben Jesus anbefohlen und gesagt, Herr, wenn ich jetzt mit 40 Jahren, also sie war so alt wie ich jetzt, wenn ich jetzt sterben muss und eine Frau und zwei kleine Kinder, ich war damals 8, meine Schwester 6, meine Familie jetzt hinterlassen muss, dann nehme ich das so an, aber wenn ich weiterleben darf, dann will ich ganz für dich leben. Und in genau dem Moment zog der Friede Gottes in sein Herz ein. Ein Friede, den man sonst nicht machen kann unter größten Schmerzen, den keiner schenken kann. Stück für Stück wurde er wieder gesund. Er bekam ein zweites Leben sozusagen geschenkt, ein Leben mit Jesus. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich meinen Papa auch heute noch haben darf, über 30 Jahre später, und ich bin dankbar, dass wir durch den Glauben miteinander verbunden sind, auch wenn wir fast 1000 Kilometer voneinander entfernt leben. Kann Jesus auch heute noch retten? Yes, he can. Ja, er kann. Er kann die schlimmsten Krankheiten heilen. Er hat auch Macht, aus dem Tode zu erretten. Aber wir haben keine Garantie dafür. Auch wenn wir mit Jesus leben, wir haben keine Garantie dafür, dass die Stürme unseres Lebens ausbleiben. Wir haben keine Garantie dafür, dass der Krebs besiegt wird, dass die Krankheit verschwindet. Aber wenn er nicht heilt, dann gibt er die Kraft zum Weiterleben. Dann ist er da, mitten im finsteren Tal. Er lässt uns nicht alleine. Erst recht nicht in der Todesstunde. Dann ist er da, wenn er mit offenen Augen auf uns wartet, um uns in die Arme zu nehmen und in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit zu begrüßen. Wie ging unsere Geschichte weiter? Jesus fragte seine Jünger, warum seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr noch keinen Glauben? Die Jünger fürchteten sich mit großer Furcht, sie hatten Angst. Und zugleich steckte in dieser Furcht auch ein ehrfürchtiges Erstaunen. Das, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Staunen, der macht ja Dinge, die nur Gott tun kann. Wer ist der? Wer ist dieser, dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen, fragten sie sich. Jesus forderte die Jünger auf, ihm zu vertrauen. Und auch heute lädt er uns ein, dass wir ihm vollkommen vertrauen. Im Alltag, im Sturm des Lebens, in den Sorgen um die Zukunft. Vielleicht die Sorge um den Arbeitsplatz, Sorge um die Zukunft, Sorge um die Kinder. Oder wie der Berg an Arbeit bewältigt werden soll. Sorge, wie das Leben weitergeht. Aber was heißt Vertrauen eigentlich? Letztlich kann man sagen, sich mit Haut und Haaren Jesus ausliefern. Sich mit dem ganzen Leben ihm ausliefern. So wie die Jünger damals im Boot, zugegeben, das war etwas unfreiwillig. Sie sind etwas unfreiwillig in diesen Sturm geraten. Und auch wir wünschen uns ja nicht die Stürme des Lebens. Wir beten ja nicht darum. Wir wollen das ja auch nicht. Und trotzdem gilt, wenn Jesus der allgegenwärtige und allmächtige Gott ist, dann ist das die beste Entscheidung, die wir treffen können. Dass wir uns ihm ganz hingeben, unser ganzes Leben ihm anvertrauen. Und wie zeigt sich dieses Vertrauen praktisch? Wir sind aufgefordert, Jesus unser Leben ganz anvertrauen und zu vertrauen. Das heißt, dass wir ihn als Herrn über unser Leben anerkennen, dass wir unseren Willen in seinen Willen legen. Herr, dein Wille geschehe. Unabhängig von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Das heißt, dass wir alle unsere Lebensbereiche unter die Kontrolle des Heiligen Geistes stellen. Dass wir sagen, Herr, du darfst herrschen, du darfst bestimmen über meine Zeit, über mein Geld, über meine Kraft, über meinen Einsatz, über meinen Umgang mit meiner Familie, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Nachbarn, mit meinen Verwandten, wie auch immer. Auch über meine Gefühle darfst du Herr sein. Es ist menschlich, wenn wir Angst haben, und es ist ein Stück weit normal, wenn wir uns Sorgen machen, aber wir dürfen es ihm abgeben. Ihr Lieben, wir haben wirklich ein großes Vorrecht. Wir dürfen zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit allem, was wir haben, zu Jesus kommen. Und das ist wirklich genial. Jesus lädt uns ein, alle unsere Lasten bei ihm abzuladen. Und da ist zunächst die Sünde, die uns immer wieder auch sich dazwischen schieben will, die Gemeinschaft mit ihm zerstören will. Wir dürfen ihm unsere Schuld bringen und die bösen Gedanken über andere, die Worte, mit denen wir anderen verletzt haben. Den Stolz, den Egoismus, den Neid, die Unversöhnlichkeit. Alles das, was uns den Frieden und die Freude im Leben rauben will, das, was uns im Inneren kaputt machen will, wir dürfen es ihm bringen. Und dann noch die Ängste, die Sorgen, die Nöte, die Herausforderungen des Alltags, die Zweifel. Wir dürfen wirklich mit allem zu ihm gehen. Und das ist doch genau die Botschaft, die unsere kranke Welt braucht, unsere Welt voller Elend, voller Hass, voller Krieg. Das ist die Botschaft, die sie braucht. Es gibt jemanden, nämlich Jesus Christus, der unser Leben total verändern, total neu machen kann. Er allein. Einmal grundlegend, wenn wir unser Leben ihm ganz hingeben und sagen, Herr, ich möchte mit dir leben, aber dann auch Tag für Tag, wenn wir in dir Nachfolge stehen, wenn wir mit Jesus vorangehen. Er kann uns echten Frieden geben, einen Frieden, den uns niemand sonst auf dieser Welt geben kann. Von den Jüngern, die damals mit an Bord waren, waren einige gestandene Fischer. Die wussten schon, was sie erwarten kann. Die hatten sicherlich schon einiges erlebt, kannten die Gefahren, die Tücken des Sees, aber auch sie hatten Angst. Wie ist es bei dir? Gehörst du zu den gestandenen Leuten, die sagen, ich bin ganz gut abgesichert, ich habe eigentlich mein Leben ganz gut im Griff, vielleicht finanziell gut abgesichert, versicherungstechnisch gut abgesichert, oder hast du Angst vor dem, was kommen wird? Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Ich habe im Februar meinen 40er gefeiert und es hat auch nicht wehgetan. Ich habe es überlebt. Statistisch gesehen habe ich jetzt über die Hälfte meines Lebens gelebt. Und der Rechner bei Statistik Austria, habe ich abgeschaltet. Der Rechner bei Statistik Austria, der errechnet für mich noch eine Lebenserwartung von etwa nicht ganz 39 Jahren, da 38,77. Im Februar war das noch über 39, als ich 40 wurde. Sieht schon bitter aus, oder? Schon über die Hälfte gelebt. Aber wisst ihr was, vergesst alle Statistiken. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Gott sei Dank. Wir haben unser Leben nicht im Griff, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Unser Leben liegt in seiner Hand vom ersten bis zum letzten Atemzug an. Wir brauchen zum Leben und zum Sterben jemanden, der stärker ist als wir, jemanden, der stärker ist als der Tod, Jesus Christus. Durch ihn haben wir sogar eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Jesus hat nicht nur die Macht, um vor körperlichen Gefahren zu bewahren. Er hat doch die Macht, vor geistlichen, vor seelischen Gefahren zu bewahren, sogar vor dem ewigen Tod zu retten. Gott sei Dank, er ist der Herr, er ist der Erretter. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder neu in der Bibel auf Entdeckungsreise zu gehen. Immer mit der Frage, wer ist Jesus? Damit wir ihn immer mehr kennenlernen, damit wir lernen, ihm immer mehr zu vertrauen, damit wir immer mehr lernen, ihm Stück für Stück, Tag für Tag, immer mehr die Kontrolle über unser Leben abzugeben, ihn Herr sein zu lassen. Es gibt nichts Besseres, weil er weiß, was das Beste für uns ist. Nur zwei Aspekte haben wir heute, zwei Aspekte von Jesu Göttlichkeit, haben wir heute etwas näher betrachtet. Jesus ist der, der da ist. Er ist der allgegenwärtige Gott. Und Jesus ist der, der die Macht hat. Er ist der allmächtige Gott. Wer ist Jesus für dich? Amen. Ich bete noch. Herr Jesus,